Social Vita, hey hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell.
Herzlich willkommen bei Social Vita, der, die, das Social Media Podcast. Wie ihr hört, ist es heute nur meine Stimme, das heißt, Paulina ist leider nicht mit am Start. Mit Paulina habe ich aber zusammen die Social Media Agentur Charles & Charles gegründet und heute haben wir bei uns Franziska von Serviceplan Kaltscham Podcast. Wir sprechen am ersten Teil über die Bergheim-Kantine, über die Schaubühne, über meinen Marathon und im zweiten Teil über Kaltscham Marketing auf Social Media und was schwule Schafe und Bill Kaulitz damit zu tun haben, erfahrt ihr auch. Viel Spaß! Herzlich willkommen, Franziska von Serviceplan Kaltscham.
Hallo, hey. Ich freue mich hier zu sein.
Ja, mega, mega schön, dass du vorbeigekommen bist. Richtig, richtig cool. Ich freue mich riesig. Paulina schafft es heute leider nicht, deswegen dachten wir, machen wir einen kleinen Catch-up.
Sehr gut.
Die Idee ist ja immer, was ist die letzte Woche passiert, was hat dich bewegt, was hat dich mitgenommen, was ist dir aufgefallen? Erzähl.
Ich hatte eine sehr bewegte Woche. Ich war tatsächlich auf einem sehr coolen Konzert in der Bergheim-Kantine.
Hm.
Normalerweise bin ich da nicht so viel am Start, weil ich ja Mettler bin.
Ach.
Und deswegen war es umso cooler. Freunde haben mich mitgenommen und es war eher so Elektro und ich glaube, jetzt gehe ich da öfter hin. Also Augen offen halten, mal zu Konzerten gehen, wo man eigentlich sonst nicht hingehen würde. Richtig, richtig nice. Das war ein tolles Erlebnis für mich. Das heißt, wieder mehr zu Konzerten gehen, jetzt wo es auch kälter wird.
Ja.
Und richtig cool. Ich bin super häufig an der Schaubühne, weil ich es irgendwie auch nice finde, gerade jetzt, wenn die jungen Sachen dort spielen und auch irgendwie so die, vielleicht nicht die ganz großen Sachen, sondern auch irgendwie die neuen Leute da auch am Start sind. Und eine Schauspielerin hat mich da angesprochen und hat so gefragt, was ich mache und dann habe ich gesagt, Werbung.
Ja, wo man auf einmal ganz klein wird.
Ja, und ich dachte so, oh Gott, na, die denkt sich, ach, also wieder so jemand, der was mit Marketing macht. Und dann hat sie gemeint, ach, wie cool, weil ich weiß gar nicht, wie ich mein Social Media bestücken soll und mir fällt das voll schwer. Und habe ich gedacht, so, die ist ja auch im Fernsehen und macht super viel, irgendwie, keine Ahnung, ich glaube auch Tatort und solche Sachen.
Krass.
Und dann habe ich mich mal mit ihr getroffen auf dem Mittagessen und habe mit ihr relativ lange darüber gesprochen, wie man so einen Contentplan erstellt und wie der Algorithmus funktioniert auf den unterschiedlichen Plattformen. Und ich bin immer wieder überrascht bei Kunden, aber auch bei Talents, wie wichtig es ist, dass man jemanden hat, der einem das erklärt und der einem verständlich macht, wie man dort gehört wird und eine Stimme findet.
Ja. Wow, aufregend.
Ja, oder? War eine tolle Woche.
Was hast du ihr erzählt? Also wie kriegt man die ganze Komplexität so runtergebrochen?
Ne, in ein Mittagessen. Ja. Ja, ich dachte auch so, wow, okay, das ist wahrscheinlich eher eine Serie, eine Mittagessen-Serie. Ich habe versucht, glaube ich, so ein bisschen die Basics zu erklären, wie der Algorithmus funktioniert, wie Storytelling funktioniert. Und da fand ich super interessant, weil natürlich am Theater sich auch ganz viel verändert hat und sie mir erzählt hat, ne, in welchen Stücken sie ist.
Mhm.
Und Theater und Fernsehen, wie wir es vielleicht noch gewohnt sind, ist ja extrem linear. Also hat einen Anfang und ein emotionales Ende mit der Auflösung. Und gerade TikTok funktioniert ja gar nicht so. Ne? Du brauchst am Anfang Hook, du musst die Leute reinziehen und da auch nochmal so den Unterschied für vielleicht Schauspielerinnen rauszuarbeiten und zu sehen, hey, das, was du eigentlich gewohnt bist und was dein Daily Business ist, ist nicht die Art von Storytelling, die du übertragen kannst auf Social Media. Das fand ich ganz interessant.
Oh, spannend, richtig schön. Ja, ich habe an der UDK, also an der Kunstuni hier in Berlin studiert.
Geil.
Und da war es auch so, dass die ganzen KünstlerInnen, die scheuen sich immer sehr davor, in die Eigenvermarktung reinzugehen.
Total.
Sie haben gar keine Lust darauf, auf Social Media. Nee, will ich nicht stattfinden, ist eh zu kapitalistisch.
Ja, so, ja, und das höre ich oft.
Ja, und das ist total krass. Da gibt es extrem viel Nachholbedarf und sehr viel Wissen, was der Branche gut tun würde dort. Ja. Toll, schön. Was bei mir passiert, ich bin mein Marathon gelaufen, die treuen Social Vita-ZuhörerInnen, die haben bestimmt im Moment schon hingefiebert. Und es war auch geil. Läufst du?
Nee, also ich muss auch wirklich sagen, ich bin nicht so der sportliche Mensch.
Das ist auch okay. Ja gut, Tanzen und Konzerte ist ja auch
genau, Konzerte. Aktivität, ja. Ja, ich bin eher so der Nerd. Also ich spiele dann eher PlayStation.
Wirklich?
Ja.
Gaming?
Ja, Gaming ist so meins und da kann ich mich auch echt drin verlieren. Also wenn es dann morgens wird und es hell draußen wird, dann denke ich so, shit, jetzt muss ich mal aufhören. Ich habe doch in 3 Stunden einen Kundentermin. Ja.
Krass, ich habe das früher sehr gerne gemacht, habe ich früher sehr viel mit Freunden Call of Duty gezockt.
Oh, nice.
Und wirklich auch in Nächte durchgezockt, Schule geschwänzt auf dem Level. Ich hoffe, meine ehemaligen LehrerInnen hören das jetzt hier nicht.
Das ist ja was aus uns geworden, oder?
Alles Culture heutzutage.
Genau. Ne?
Und am Wochenende habe ich da quasi kein Gaming-Marathon, sondern wirklich einen echten Marathon gemacht. Und es war mega nice. Also man kann das immer oft nicht nachvollziehen, wenn man nicht so in der Laufszene drin ist. Aber irgendwie in Berlin, es gibt 5 oder 6 große Marathons auf der Welt. Und Berlin ist einer davon. Was krass ist, und es kommen einfach irgendwie 25.000 Menschen, also 50 oder 57.000 laufen mit.
Auch eine krasse Dynamik, oder?
Krasse Dynamik und die Hälfte davon kommt aus dem Ausland. Also es kommen wirklich Leute aus Guatemala, Mexiko, Australien hin, um diesen Marathon zu laufen. Mhm. Und du hast irgendwie echt das Gefühl, dass du diese ganze Welt hier zu Gast ist und die Stimmung ist einfach mega ausgelassen. Es gibt so viele Pre-Events und es ist auf der Straße sind geile Vibes und Berlin ist ja auch so eine offene Stadt dadurch. Also überall läuft Musik. Ich habe Leute gesehen, die hatten ihren ganzen Balkon voll mit so Function One-Boxen. Also echt, das war gefühlt wie bei der Kantine, echt ein Rave. Vor der Schweizer Botschaft standen so Leute und haben, ich weiß gar nicht, wie das heißt, diese, nicht jodeln, sondern du hast so ein ganz langes Rohr an den Bergen, was auf dem Boden liegt, weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich habe auch nicht das Wort dafür.
Genau, also haben dann so Konzert über dieses Instrument, über diese, keine Ahnung was, Bergflöte oder Bergtrompete, wie auch immer man es nennt, gegeben. Und also es ist immer sehr emotional, sehr mitreißend irgendwie. Und es hat einfach verdammt viel Spaß gemacht und ich habe mich irgendwie... Also ich bin so schlecht, also ich glaube, so langsam gelaufen wir noch nie.
Aber darauf kommt es ja dann auch nicht
genau,
an, oder?
Genau, aber das ist so interessant, weil ich habe immer das Gefühl, ich muss mich dafür rechtfertigen irgendwie. Ich war lange verletzt und es gibt auch Gründe dafür, Corona, Verletzung und nur 10 Wochen Vorbereitung. Und ich kann das alles erklären. Aber es war trotzdem, glaube ich, das schönste Race, was ich hatte, weil das Wetter war perfekt. Es hat voll viele Leute haben mich supportet. Ich kenne mittlerweile auch so ein paar Menschen in der Szene und da weißt du, okay, bei Kilometer 10 steht jemand. Dann läufst du vorbei und man freut sich so irgendwie. Und keine Ahnung, auf der Strecke auch so 2, 3 Leute motiviert. Und ja, es war einfach ein richtig, richtig wholesome Day. Es war sehr cool. Ja, viel Energie gegeben.
Sehr nice.
Cool, dann würde ich sagen, gehen wir in den zweiten Teil.
Würde ich auch sagen. Let's go.
Perfekt. Alright, ich freue mich sehr aufs Gespräch heute, vor allem, weil du kommst ja von einer Plattform, du warst bei TikTok und jetzt bist du bei der Agentur. Erzähl mal so ein bisschen, wie kam es dazu und vor allem, darauf will ich hinaus, was sind so die Learnings, die du mitnimmst?
Ja, das ist super interessant. Also ich war ewig in Agenturen und bin dann zu TikTok gekommen und wir haben ja im Vorgespräch schon ein bisschen darüber geredet. Mhm. Ich bin zu TikTok gekommen, als es noch niemand kannte. Jetzt ist es natürlich super cool. Und jetzt kann ich sagen, Mensch, ja, das war ein richtig smarter Schritt von mir, zu TikTok zu gehen. Als ich tatsächlich geheiert worden bin von TikTok, kannte das niemand. Das war vor
so
Corona.
Krass, so krass.
Das kann man sich jetzt noch, kann man sich nicht vorstellen, oder?
Aber es hieß schon TikTok oder hieß es noch Musical.ly?
Es hieß schon TikTok gerade, glaube ich. Und als ich dort rekrutiert worden bin, würde ich sagen, war das für mich ein toller Weg, irgendwie mal was Neues zu machen. Weil ich hatte so viel Input auch schon von meinen Reisen in Südkorea und in Japan und hatte so viel gehört auch aus East Asia von unterschiedlichen Plattformen und dachte so, hey, das wäre richtig cool, was Neues mit aufzubauen, auch was Tolles irgendwie abseits der Werbung meine ganzen Erfahrungen einfließen zu lassen. Und das war auch so. Ne? Ich habe dort eine große Chance bekommen, dort das Creative Partnerships Team aufzubauen und mit allen Agenturen zu arbeiten.
Cool.
Einfach im Dachraum, Niederlanden. Das war mega.
Boah, richtig, richtig aufregend. Mhm. Und du warst da wie lange?
3,5 Jahre.
Okay, ordentlich.
Ja.
Und dann bist du rausgegangen und bist dann zu Serviceplan Culture und hast das auch mitgegründet. Da muss man ein bisschen erzählen, was ihr da so macht und wo ihr euch so rumtreibt.
Genau, also ich kenne Nico, das ist eine ganz lustige Geschichte. Also Nico Backspin kenne ich tatsächlich von TikTok. Wir sind uns dort über den Weg gelaufen. Wir wollten was mit Hip-Hop machen und wenn man mich kennt, weiß man, ich habe mit Hip-Hop nicht ganz so viel zu tun.
Eher mit Metal, ne?
Genau, eher mit Metal und den ganzen düsteren Musikgenren. Und ich habe aber jemanden gesucht, der mir helfen kann, wie das so ist. Ne? Jemand, der in der Culture ist. Und dann wurden Nico und Falk Schacht empfohlen. Und ich habe mit beiden in einem Call gesessen und es war wahnsinnig lustig, weil ich kannte beide nicht und habe dann gesagt so, ach so, ja, ich habe gehört, ihr macht was mit Hip-Hop. Und beide haben sehr gelacht und von daher, also das war dann ein bisschen Liebe auf den ersten Blick. Und Falk hat mir dann auch ich glaube, für über 2 Monate fast jeden Tag irgendwie Sprachnachrichten geschickt. Und dann hatte ich so einen exklusiven Podcast von Falk Schacht zum Thema Hip-Hop, was richtig witzig war. Geil. Genau. Und Nico und ich haben dann aber ein bisschen miteinander gearbeitet und sind auch in Kontakt geblieben. Und als dann dieses Thema aufkam, dass Serviceplan gerne auch eine Culture-Agentur gründen würde, haben die mich angerufen und haben gefragt, ob ich da Lust drauf hätte. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben überlegt, wie das funktionieren könnte und was wir gerne machen wollen würden, weil Nico und auch Serviceplan gesagt haben, hey, wir wollen keine Hip-Hop-Agentur machen. Wir wollen uns breiter aufstellen. Und dann haben wir das Konzept zusammen entwickelt und das mit Sven Labens von Faktor 3 an den Start gebracht.
Cool, congrats.
Dankeschön. Richtig, ja, es macht auch viel Spaß.
Richtig
ist,
stark.
8 Monate jetzt, also wir sind noch frisch am Start, ja. Aber es ist sehr cool.
Ah, toll. Okay.
Macht viel Spaß.
Das heißt, ihr macht nicht nur Hip-Hop, aber ihr macht macht ja alle Subkulturen und habt ihr einen Fokus und ja.
Also das ist ganz interessant, ne, weil wir werden das häufig gefragt, okay, wie geht das denn, dass ihr irgendwie jedes Subculture abdeckt oder, ne? Und das ist, glaube ich, interessant, wenn man so ein bisschen überlegt, was unser Produkt ist. Also es sind so 2 Säulen. Eine ist datengetrieben, wenn der Kunde zu uns kommt und fragt so, hey, wir würden gerne in eine neue Zielgruppe investieren. Dann gehen wir über Data rein und gucken, hey, wo ist das Potenzial? Was macht die Konkurrenz noch nicht? Aber dann haben wir auch ein Culture Council, was ungefähr 20, 25 Leute sind. Mhm. Mit zum Beispiel Christina Vogel, Olympionikin im Rollstuhl, Tara Wittwer. Wir haben auch zum Beispiel Nura aus dem Hip-Hop-Bereich. Mhm. Wir haben Gamer und so weiter und so fort. Die Impact Company, die People of Color in Führungspositionen bringen, weil wir alle 3 sind weiß, ja, was sollen wir dazu sagen? Ja, also das ist ja super ridiculous. So, und wir lassen uns da beraten und gehen natürlich auch die strategischen Konzepte, die wir entwickeln, lassen wir mit denen nochmal abgleichen, ob wir da irgendwo blind sind und auch um zu gucken, hey, was können wir unseren Kunden anbieten, was wirklich in der Culture rooted. Wir holen uns aber auch die Leute tatsächlich rein. Wir gucken, wir haben jetzt in Frankreich, haben wir auch ungefähr so 10, 15 Leute jetzt. Wir bauen das aus mit dem Council. Wir bezahlen die auch dafür. Ist jetzt nicht nur, ne, Händedruck, hallo. Und das gibt uns die Sicherheit, dass wir tatsächlich sehr tief reingehen können. Wir produzieren auch immer mit Leuten aus der Culture. Mhm. Also wenn wir Videographer hiren und so weiter und so fort, dann gehen wir tatsächlich in die Culture. Und das hat bis jetzt für uns echt viel Sinn gemacht.
Cool, ja, also finde ich super, super smart, weil genau, was du sagst, man kann nicht überall mit drin stecken.
Nee.
So, das ist unmöglich. Und halt wieder die Expertin mit ranzuholen und vor allem die auch zu bezahlen dafür, weil es ist ja Wissen, was die rausgeben.
Exakt,
so,
ja,
gut,
und Wertschätzung einfach auch, ne, für die Leistung, für die Jahre, die in dieser Branche auch arbeiten.
Mhm.
Und egal, ob es jetzt Hip-Hop ist oder Metal zum Beispiel, ich meine, ich kenne es aus meinem Bereich, wie viele Unterkategorien gibt es? Ja, nur weil du jetzt zum Beispiel dich super auskennst mit einem bestimmten Bereich von Hip-Hop, heißt es aber nicht, dass du jetzt irgendwie, keine Ahnung, den neuen Künstler oder die neue Künstlerin kennst im Bereich irgendwie feministischen Rap oder bei mir, keine Ahnung, Metalcore. Ja, da gibt es so viele Nuancen und ich glaube, deswegen ist es immer gut, im Gespräch zu bleiben, einfach mit vielen Leuten.
Ja, hundertprozentig. Und sag mal, ich glaube, das ist vielleicht nochmal so als Grundvoraussetzung gut zu klären, warum ist Culture so relevant für Marken? Also warum glaubt ihr so stark daran, dass Subkulturen, ne, du hast eben schon Zielgruppen gesagt, dass Subkulturen gleich Zielgruppen sind, Fragezeichen, ne? Also wie ist da dein Blick drauf?
Da schließt sich der Kreis zum Thema TikTok.
Perfekt.
Ja, genau, also das ist mir wahnsinnig aufgefallen, weil wir haben in dem Team, was ich dort aufgebaut habe, mit sehr vielen Kunden und auch mit Kreativagenturen gearbeitet. Und damals war es natürlich noch viel Education, weil Leute nicht wussten, okay, was geht denn bei TikTok und wie muss ich damit arbeiten, wie funktioniert der Algorithmus? Was ich aber gesehen habe, dadurch, dass ich natürlich auch mit dem Team alle Kunden bedient habe, ja, Automotive-Kunden, FMCG, alles, was da so draußen ist, hat man doch gemerkt, dass extrem viele Brands strugglen, eine neue Zielgruppe zu erschließen. Und das liegt zu einem großen Teil, zumindest in meiner Wahrnehmung daran, dass, und das ändert sich langsam, viele Kunden und auch viele Agenturen nicht richtig verstanden hatten, wie ich Communities anspreche, sondern die haben halt ihre Zielgruppen sortiert, wie sie das halt schon immer gemacht haben, in der Media, okay, wir wollen jetzt gerne 25 bis 45 und die sollen jetzt das Einkommen haben und am besten spielen die Leute Fußball und die anderen gehen zum Yoga und dann gucken wir mal, wie wir die mit einem TV-Spot und einem Plakat erreichen. Naja, gut, das funktioniert dann meistens so semi mit einem Cutdown auf den Plattformen. Und genau aus dem Grund haben wir dann halt gesagt so, hey, das ist doch gar nicht mehr die Lebensrealität. Ne? Das ist doch auch gar nicht mehr, wenn wir zu Kunden gehen und die sagen, naja, wir machen den Trend. Dann haben wir gesagt, nee, tut mir leid, den macht ihr nicht mehr. Der Trend kommt aus der Kultur, kommt aus der Subculture. Und ihr seid nicht mehr die Leute, die sozusagen den Trend von oben vorgeben. Ne? Also als ich irgendwie Teenager war, habe ich MTV geguckt und habe mir dort irgendwie angeguckt, ey, wie sehen die Leute aus, was machen die, irgendwie welche Musik läuft dort. Aber das gibt es ja nicht. Ne? So, du musst aus der Kultur kommen tatsächlich. Und deswegen war es für uns so relevant zu sagen, okay, wie kann ich das dekodieren? Deswegen auch Decoding Culture, unser Claim. Wie schaffe ich es, da reinzukommen und das als Marke für mich zu dekodieren?
Boah, das wird so richtig spannend. Hast du da also, wie schafft man das als Marke? Mhm. Und hast du da vielleicht auch ein Beispiel, um das irgendwo greifbar zu machen?
Ja, also wir haben jetzt mit unterschiedlichen Kunden gearbeitet. Ne? Also wir haben zum Beispiel mit O2 gearbeitet und das war relativ klassisch für uns, weil es auch sich ein bisschen um Hip-Hop gedreht hat. Und haben mit unseren Kollegen von der Serviceman Bubble in Berlin und in Hamburg Studios eröffnet mit der neuesten AI-Technik, um erstens bestehenden Künstlern, aber auch Künstlern, die upcoming sind, die Möglichkeit zu geben, die neuesten Techniken zu nutzen. Was ich ganz interessant finde, weil man sich dann natürlich als Brand auch so positioniert, dass man in die Zukunft geht und nicht zurückgewandt ist, sondern guckt, okay, was sind vielleicht die neuen Künstler, die in meinem Studio produzieren? Wie kann ich vielleicht auch mit denen ihrer Musik zusammenarbeiten? Wie kann ich das licensen? Wie kann ich irgendwie dort eine größere Sache draus machen, langfristig gesehen in der Kultur was zurückgeben, aber auch von der Kultur was bekommen? Das heißt tatsächlich, dass Brand und Artists oder Talents sich auf Augenhöhe begegnen. Das fand ich sehr, sehr cool. Ist natürlich auch eine große Bereitschaft von dem Brand einfach, da einen Schritt nach vorne zu machen. Wir hatten das jetzt aber auch mit Rügenwalder. Da hatten wir einen PR-Stunt, der ja auch so ein bisschen durch die Presse ging zum Thema Wurstpromoter.
Ach, das war das bei einem Taylor Swift-Konzert?
Genau. Ach, und das war halt auch sehr interessant, weil da natürlich so ein bisschen die Verbindung zu dieser Fan-Community-Culture aufgetan werden musste. Und wir haben viele Interviews mit Fans geführt und viel recherchiert auch, ne, about Fandom. Wie stellt sich das eigentlich zusammen? Warum ist das so? Was ist da der heiße Draht irgendwie, um in diese Community zu kommen? Was macht das eigentlich überhaupt aus? Und darauf basierend kam dann auch die PR-Idee. Und was wir halt merken ist, die Touchpoints sind einfach andere. Es ist viel mehr Event, viel mehr PR, sehr wenig TV-lastig. Das liegt aber natürlich dann auch an einer jungen Zielgruppe.
Und also, habe ich richtig verstanden, das heißt, ihr kommt an diese Insights ran und ihr dekodiert die Kultur, indem ihr mit den Leuten sprecht, also wirklich Leute aus der Community interviewt?
Das sind diese zwei Säulen. Wir arbeiten einmal datenbasiert und schauen uns an, okay, was ist relevant für diese bestimmte Zielgruppe? Was sind denen ihre Hobbys? Was sind denen ihre Einstellungen? Also auch emotionale Einstellungen. Ne? Was ist denen ihr Verhalten? Was ist denen einfach wichtig? Dann gucken wir uns aber auch an, hey, was... Hoppla.
Das Handy hat sich gerade verabschiedet.
Ja, tschüss. Dann gucken wir uns aber auch an, okay, hey, was macht die Konkurrenz? Weil es bringt halt auch nichts, wenn, ich sage das immer so gerne, wenn wir jetzt den 50. Sneaker rausbringen oder noch jemand an einem Supermarkt rappt, ja. Das kann cool sein, aber es bringt natürlich auch nichts, wenn das schon irgendwie die komplette Konkurrenz macht. Und das versuchen wir den Brands auch mitzugeben. Wir messen das, dann haben wir einen Score entwickelt, weil du musst es irgendwie auch messen können. Wir verstehen das auch, dass wenn wir zum Kunden gehen und zum Kunden sagen, Mensch, das ist die gefühlte Wahrheit, investiert doch mal in, was weiß ich was, ne, Furniture Design. Und dann sagen die so, ach so, okay, wie kommt denn ihr da jetzt da drauf? Ja, ich fühle das. Das möchte kein Kunde hören. Ja, ich fühle, das möchte kein Kunde hören.
Bauchgefühl.
Das ist mein Bauchgefühl, ja. Auch wenn ich glaube, dass ich ein super Trendgespür habe, aber ich glaube, das möchte ein Kunde nicht hören. Deswegen haben wir ein Return of Culture entwickelt, ein Score dafür. Und der sich aus unterschiedlichen Daten zusammensetzt und den wir dann halt auch messbar machen können. Das ist natürlich so ein bisschen wie das Coca-Cola-Rezept für uns. Und das ist einmal der datenbasierte Ansatz. However, Daten können dich immer nur bis zu einem gewissen Punkt bringen. Das wissen wir ja alle, weil du musst dann auch Gespräche führen. Deswegen haben wir auch das Culture Council. Du musst dann auch wirklich nah reingehen und gucken, wo können wir hier noch Insights finden. Ja, es gab irgendwie wir hatten einen Kunden, mit dem haben wir gearbeitet, einen Getränkekunden. Und der wollte dann auch gerne in Hip-Hop investieren. Und dann haben wir mal relativ viele Interviews mit einer neuen Generation von Hip-Hop-Liebhabern gemacht und haben dann rausgefunden, ja, das ist aber, das Konkurrenzgetränk ist da aber eigentlich schon platziert. Macht das denn jetzt so viel Sinn, da reinzugehen? Oder wollen wir uns vielleicht lieber was anderes suchen, wo wir komplett neu reingehen können und auch eine potenzielle Zielgruppe, mit der wachsen können und denen auch was ermöglichen können? Ne, das hört sich immer so cool an, dann zu sagen, ja, wir machen was mit Hip-Hop oder wir machen lass mal was mit Fußball machen, ja, oder geil, Basketball ist ja auch richtig nice. Die Frage ist halt, wer ist dort schon und kannst du das als Brand auch glaubwürdig ownen? Weil es gibt ja super viele Dinge, die du ownen kannst. Ja? Also es gibt ja super viele Communities, die auch dankbar sind, wenn du mit denen zusammen was erarbeitest. Du musst nur deine Community finden. Und das muss jeder von uns als Privatperson oder kannst du, musst du nicht, kannst du. Und das versuchen wir für die Brands sichtbar zu machen.
Und wie, also woran entscheidet ihr das? Am Bauchgefühl, also ob die Community zu einer Brand passt und vice versa, woran macht ihr das fest?
Der Score gibt das aus, ne? Wir haben dann tatsächlich immer so 5 bis 10 Culture Fields mit einem bestimmten Index, der hinterlegt ist und einem Score. Und das sind immer so Scores von 1 bis 5, die dann sich errechnen und zum Beispiel, keine Ahnung, Rollstuhlbasketball ist dann eine 3,5 und dann was anderes eine irgendwie 4,8 und dann eine 2,3. Und dann kann man mit dem Kunden so auf 2, 3 Felder runtergehen zum Beispiel. Und dann kommt es auch drauf an, ne? Wie viel Geld hat der Kunde auch oder wie viel Atem hat der Kunde auch, langfristig in unterschiedliche Felder zu investieren. Oder sagt man, hey, ich finde das jetzt so eine coole Sache, da setze ich jetzt alles drauf und da investiere ich.
Ja, verstanden. Und würdest du es empfehlen, eher auf eine Community zu gehen oder zu sagen, hey, okay, pick dir 2 oder 3 Communities raus? Und wenn es Letzteres ist, weil es, glaube ich, immer die große Frage, ist die Marke dann in jeder Community anders?
Ja, das ist auch ein super interessantes Thema. Im Vorhinein habe ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht, worüber ich heute sprechen will. Und da kam nämlich gerade dieser Punkt auch, den du aufgebracht hast. Ich höre ganz, ganz häufig von Brands und das war auch so ein Gedanke, der sich durchgetragen hat in meiner Arbeit bei TikTok, dass Brands zu mir gesagt haben, hey, wir möchten aber überall gleich aussehen. Wir möchten, dass der TV-Spot so aussieht wie das TikTok, das Out of Home, alles soll auch der gleiche oder die gleiche Sprecherin sein. Wir möchten wirklich einheitlich diesen roten Faden haben. Und dann Luxusproblem, weil TikTok so beliebt war, bin ich da reingegangen und habe gesagt, ja, das ist leider gar nicht, weil das interessiert niemanden. Und dann war erstmal Ruhe im Raum, ne? Und dann habe ich gesagt, es interessiert wirklich niemanden, weil niemand, der auf TikTok ist, sieht euren TV-Spot. Und das ist völlig egal. Und das muss sich ein Kunde halt auch klar werden. Deine Marke muss nicht, wenn ich in Culture Fields investiere, würde ich vielleicht nicht ganz so weit auseinandergehen. Ja, also es muss ja glaubwürdig bleiben, ne? Wenn du jetzt irgendwie zum Beispiel in einem Sportfeld-Umfeld sagst, du investierst jetzt in unterschiedliche Culture Fields, dann macht das sicherlich Sinn. Oder du hast als Überbegriff Urban Culture und dann machst du vielleicht irgendwie was mit Urban Art und hast dann Untersch oder Urban Fashion. Das passt ja auch zusammen, dann kannst du da irgendwie ein bestimmtes Territory own. Mhm. Wenn das zu weit auseinander liegt, kannst du das glaubwürdig auch nicht mehr vertreten als Brand. Und dann muss man so ein bisschen aufpassen. Das ist, glaube ich, eine Beratungsfrage auch der Agentur, das mit dem Kunden zu diskutieren und auch zu schauen, wo ist die Strategie. However, ich glaube ganz ehrlich, dass es nicht notwendig ist, überall gleich aufzutreten, weil die Communities einfach auch unterschiedlich sind. Und ich glaube, die Zeiten, wo sich ein Look and Feel komplett durchgetragen hat, ist einfach nicht mehr, das war so, ne, wir haben das alle noch so ein bisschen im Kopf von der Apple-Werbung, die wir alle toll fanden und alles war minimalistisch und alles sah irgendwie gleich aus. Aber die Zeiten haben sich geändert und das ist unsere Ästhetik vielleicht noch. Aber das ist gar nicht mehr das, was jetzt irgendwie gefragt ist.
Hm. Ja, verstehe. Ich denke gerade laut nach. Ne? Also ich teile das Argument, dass die Touchpoints sich nicht überschneiden. Ne? TV gucken andere Menschen, als es TikTok tun. Es gibt ja trotzdem andere Touchpoints im Customer Journey, also beispielsweise Website. Ne? Oder das Produkt, wenn du das Produkt im Endeffekt dann im Supermarkt siehst. Ne? Und da macht es nicht da schon Sinn, deswegen ähnliche visuelle Sprache, ähnliche visuelle Identität aufzunehmen, damit das zumindestens
innerhalb einer Community, finde ich schon. Und es kommt auch immer so ein bisschen darauf an, ist es Cultural Campaigning, also eine Kampagne, oder ist es tatsächlich Culture-Arbeit, wo du dich langfristig über Jahre in eine Kultur arbeitest, wie das Absolut Wodka zum Beispiel gemacht hat, die ja schon seit den 70ern in die LGBTQI-Plus-Community investieren, ja, und da einfach eine hohe Glaubwürdigkeit haben. Ich denke schon, dass es einen roten Faden in dem Sinne geben sollte, dass man eine Message hat, die sich durchzieht, die man glaubwürdig transportieren kann, vielleicht aus seiner eigenen Brand, DNA oder aus etwas, was man aufbauen will, glaubwürdig. Und das können die unterschiedlichsten Dinge sein. Das erarbeitet man dann zusammen mit dem Kunden in der Strategie. Ich glaube aber nicht, dass sich immer alles, also es muss nicht immer alles dieselbe CI-Farbe sein.
Ja. Spannend, dann sind wir da allein. Wir pushen auch immer da sehr für, weil ich habe immer dieses Argument, ist der Klassiker, also keiner hat Bock auf Werbung. Wenn ich auf TikTok mit dem werblichen, mit einer TV-Logik, was du eben gerade erzählt hattest, reinkomme, dann werde ich geskippt und damit erfülle ich die erste Prämisse von guter Kommunikation nicht, dass eben Aufmerksamkeit schafft.
Exakt. Ne?
Also, und das ist für mich das Ultra-Argument, immer zu sagen, du musst nativ sein, du willst kein Touri sein auf der Plattform, du willst eben local sein. Ja. So, deswegen musst du dich anpassen, damit das funktioniert. Ja. Aufregend. Und sag nochmal, das hattest du eben bei dem Taylor Swift-Example, okay, guten Morgen, Beispiel, angebracht, dass halt die Touchpoints bei der Community viel Event sind, viel PR. Wie läuft das mit Social? Also welche Rolle spielt Social Media da und wie nutzt ihr das bei euren Fällen?
Ja, natürlich eine sehr große. Ja, also Entertainment und Social Media sind für uns natürlich super relevant. Abgesehen aber jetzt von den üblichen Verdächtigen und das gar nicht im negativen Sinne, wie TikTok oder Insta oder Snap oder finde ich auch Spotify super underrated, weil man da auch geile kreative Ideen umsetzen kann, sind für uns, glaube ich, einfach wichtig, die Leute, die Community-Arbeit tatsächlich auch machen, die Multiplikatoren innerhalb der Community. Und obwohl die Kunden das total lieben, heißt das nicht Reichweite. Das heißt halt nicht, dass man immer mit Leuten arbeiten muss, die Millionen Follower haben, sondern es heißt, dass man mit Leuten arbeiten muss, die tatsächlich in der Community eine bestimmte Glaubwürdigkeit transportieren. Und das müssen nicht immer die Menschen sein, die am meisten Follower haben, sondern die müssen halt einfach eine Strategie haben. Und wenn wir zu Event oder PR gehen, dann, wenn man sich jetzt mal umguckt, zum Beispiel bei Brands wie Urban Outfitters, ne, die machen wahnsinnig viele Events. Ja, die gucken, okay, wie schaffe ich es denn, meine Zielgruppe irgendwie für meinen Brand zu emotionalisieren, zu begeistern? So, wo muss ich denn überhaupt stattfinden? Wer soll denn hier in diesen Store reinlaufen? Und sich das zu überlegen, ist eine große Aufgabe, wirklich da auch hinzugehen. Und zu schauen, was sind innovative Touchpoints, die vielleicht noch nicht jeder benutzt und wo ich einfach meine Zielgruppe auch erreichen kann. Cutting through the noise so ein bisschen.
Und nutzt ihr Social dann eher als so einen Traffic-Kanal für die Events beispielsweise? Oder macht ihr auch wirklich Sachen, die nur auf Social leben?
Ja, würde ich schon sagen, jetzt im Oktober kommt was für einen Kunden raus, wo wir das tatsächlich, also was tatsächlich nur auf Insta lebt, zum großen Teil auf Insta lebt. Und ich finde aber, da muss es auch, es muss mehr sein als jetzt irgendwie ein Post, oder es muss was sein, wo die Leute wirklich das Lust haben, sich Sachen auch anzugucken. Wenn ich da ein Reel poste, dann, genauso wie ich es gerade gesagt habe, brauche ich eine Storyline, die nicht linear ist, die mich wirklich reinzieht in den Content und wo ich wirklich Bock habe, dann mich damit auseinanderzusetzen, vielleicht auch noch mehr zu researchen. Und das nicht nur durch einen Call to Action.
Hast du da ein gutes Beispiel für?
Ja, ich wünschte, ich könnte jetzt schon was dazu sagen.
Es kommt ja erst.
Genau, es wird erst am 14., 15. Oktober gelauncht. Und dann sage ich auf jeden Fall nochmal Bescheid. Ich muss ganz ehrlich sagen, es lebt einfach davon, den Algorithmus zu verstehen. Und ich finde, dass es sehr, sehr schwierig geworden ist. Und deswegen sind natürlich auch so wahnsinnig viele Leute auf TikTok abgesprungen, auf Insta organisch noch eine bestimmte Reichweite zu generieren. Und was ich halt wirklich, und da schließt sich auch der Kreis zu meinem Schaubühnepunkt, was ich total toll finde, eine Freundin von mir macht dort die Social-Media-Sachen und betreut da den Social-Media-Kanal auch. Und ich finde, sie macht das so großartig, weil gerade für so eine kulturelle Institution da frische Ideen reinzubringen und Konzepte zu entwerfen. Und die bringt immer wieder was Neues, ne? Jeden Monat, wie sie halt auch die unterschiedlichen Theaterstücke bewirbt, Weihnachtskalender neu gedacht, irgendwie hinter den Kulissen. Du willst halt wirklich dabei sein. Du denkst dir, oh krass, wie funktioniert denn das hier alles? Ich habe da gar nicht, es geht gar nicht darum, dass du nur dorthin gehst, um irgendwie Karten zu kaufen, sondern du interessierst dich tatsächlich, was ist denn das eigentlich für ein Job, Schauspieler? Wie sieht denn das eigentlich aus in so einer Requisite? Oh, wer macht denn hier die ganzen Plakate? Wer denkt sich das alles aus? Wie werde ich denn überhaupt Schauspieler, Schauspielerin? Oder vielleicht, wer macht denn hier das Licht? Ja. Also da gibt es so viele Storys zu erzählen, irgendwie so viele Dinge zu neu zu denken, um Leute wirklich langfristig an eine Marke, und die Schaubühne ist in dem Fall natürlich auch eine Marke, die Leute daran zu binden. Und das muss, finde ich, da ist Social Media immer noch großartig für.
Und du hattest gerade, weil du hast ja schon zwei, dreimal Algorithmus gesagt. Also wie tickt denn der Algorithmus, oder was ist aus deinem Blickwinkel so die Sachen, die man als Marke auf dem Schirm haben muss, um den Algorithmus zu dominieren und dort zu gewinnen?
Ja, der Algorithmus verändert sich natürlich auch ständig. Und das ist eine große Herausforderung für Agenturen und für den Kunden. Und ich würde sagen, das Wichtigste ist natürlich, dass man versteht, mit wem man dort redet und dass man die Trends tatsächlich monitort. Und das war auch die Herausforderung, als ich bei TikTok war. Das ist natürlich jetzt nicht mehr so, aber damals, naja, weiß ich gar nicht, ob ich damals sagen sollte, ne? Ich bin jetzt seit irgendwie 9 Monaten nicht mehr da. Und davor hatte ich das leider auch häufig, dass ich dann mit Agenturen gesprochen habe oder mit Kunden, die tatsächlich Kampagnen konzipiert haben, aber überhaupt nicht auf der Plattform waren. Also
krass.
Da habe ich dann wahnsinnig viele Tanzideen bewerten müssen und dann versucht, sehr diplomatisch zu sagen, so, ja, lass mal nicht machen, lass mal was anderes machen. Ich glaube, es ist einfach wichtig zu verstehen, in welchem Land bewege ich mich, was sind die Trends, Sound on nicht außer Acht zu lassen, das wäre mein großer Tipp. Ich glaube auch, dass es in eine Richtung geht, wo man Sound viel, viel mehr mit einbeziehen muss. Und jetzt nicht nur wegen TikTok, sondern wenn du mal überlegst, was man alles auf unterschiedlichsten Plattformen mit Sound machen kann und da auch nochmal Kreativideen komplett neu denken kann, würde ich sagen, dass ich da rein als Kunde mehr investieren würde auch wieder und mich da tatsächlich mehr mit beschäftigen würde. Was den Algorithmus betrifft, Trends monitoren, aber auch schauen, produktionstechnisch nicht vielleicht in der Schönheit zu sterben, was ich auch ganz häufig habe, sondern tatsächlich zu gucken, okay, was ist denn der Look and Feel des Talents, mit dem ich arbeite, oder was ist der Look and Feel der Community? Ich hatte, das ist ein ganz interessantes Beispiel dafür, bei TikTok einen FMCG-Kunden und die haben einen neuen Eyeliner beworben. Und dann habe ich mit denen gebrainstormt und fand das interessant, weil die haben natürlich, ich habe früher mal in meiner Laufbahn auch Werbung gemacht für L'Oreal und kenne daher auch so ein bisschen, wie man Kosmetikwerbung früher, glaube ich, noch so wahrgenommen hat, sehr polished und sehr durchdesignt. Und da hat natürlich L'Oreal auch einen riesigen Schritt gemacht, ne? Und da natürlich auch viel mehr den Zeitgeist jetzt irgendwie verstanden. Aber bei der Marke war das auf jeden Fall so, dass sie das sich auch so ein bisschen so gedacht haben. Sehr klassisches Casting, sehr klassisch irgendwie produziert. Und dann war es tatsächlich so, ich gesagt habe, habt ihr euch mal überlegt, wenn ihr jetzt tatsächlich mit dem Algorithmus spielt, ne? Dann produziert ihr ja nicht für die Leute, die das sonst auch kaufen. Ihr wollt ja jemand Neues erreichen. Das heißt, ihr müsst ja gucken, hey, was sind, ich gehe jetzt mal von mir aus, ne? Community von irgendwie Alternative Girls oder Boys. Wie ziehen die denn den Eyeliner? Die tragen ja den Eyeliner ganz anders auf als jetzt vielleicht Leute, die irgendwie Selena Gomez oder Taylor Swift hören, ja? Oder vielleicht ganz anders als Leute, die irgendwie im Hip-Hop stattfinden. Ja, die haben einen ganz anderen Style, das ist ja ein ganz anderer Code. Das heißt, ihr müsst eigentlich unterschiedliche Assets produzieren, um auch mit einer unterschiedlichen Art diesen Eyeliner aufzutragen. Und dann waren die so voll stunned und waren so, ach so, ja, stimmt. Und das war so ein, aber weil die waren so offen, es war auch so ein cooler Austausch, dass sie dadurch aber verstanden haben, ach so, der Algorithmus ist nicht, wir machen es so, wie wir es immer gemacht haben und dann erreicht es auch eine neue Zielgruppe. Nein, nein, für den Algorithmus ist es einfach wichtig, weil du immer wieder nur die organisch die gleichen Inhalte, die du eh schon gut findest, ausgespielt bekommst, dass ich verstehe, welche Inhalte bekommt denn überhaupt meine Zielgruppe ausgespielt. Ne, wenn ich mich nicht für Kosmetik interessiere, wie komme ich denn dann an diese Zielgruppe ran? Außer, dass ich noch mehr Media draufballer. Ja? Also das ist ja der Wunsch. Wie kommen wir auch organisch an die Leute ran? Und ich glaube, das ist einfach wichtig zu verstehen, das ganze Setup zu verstehen, wie ich an meine Zielgruppe komme, obwohl sie so segmentiert ist.
Ja, der heilige Gral.
Genau, also klar. Also ich glaube, up-to-date zu bleiben, auch was den Algorithmus betrifft, ist nicht das Schlechteste.
Ja, total. Also Algorithmus und Trends hast du ja auch ein paar Mal gesagt. Mhm. Was meinst du mit Trends? Meinst du wirklich so kulturelle Trends oder meinst du jetzt so, es ist immer so One-Day-TikTok-Trends? Also, was ich meine?
Mhm, total, ja. Ich verstehe genau, was du meinst. Es gibt ja kurzfristige Trends, die irgendwie nur so ein, zwei Wochen leben. Ja. Das sind dann Songs, das sind dann visuelle Trends, die dann vielleicht auf TikTok und Insta und auf Snap leben. Es gibt aber auch langfristige Entwicklungen. Ja, also ich war jetzt letztens in der Jury bei einem Filmfestival und habe dann mal so die Erkenntnisse zusammengeschrieben. Und da sieht man schon, wenn dann Einreichungen aus der ganzen Welt kommen, okay, da verändert sich was vom Look and Feel, ne? Also wir haben hier eine andere Ästhetik, da verändert sich was, wie Musik eingesetzt wird, welche Leute gecastet werden. Hier verändert sich auch was von den Themen. Ja, also ich fand es total interessant, dass ich gesehen habe, oh, wow, also vom Sneaker, der da irgendwie beworben wird, bis zu irgendwie einer Band, die ein Musikvideo in Mexiko macht, alle beschäftigen sich mit diesem Thema Space. Ja, Outer Space, Aliens, diese ganze Geschichte irgendwie, Galaxy. Und dann habe ich gedacht, ja, es kann ja kein Zufall sein, dass wir irgendwie von irgendwie einer großen Schuhmarke bis zu einer Indie-Band in Mexiko irgendwie jeder hier dieselbe Idee hatte und das alles noch nicht gepublished ist, ne? Und ich glaube, da kann man schon merken, wenn man ein bisschen die Augen offen hält, wo tatsächlich auch die Reise hingeht, vielleicht visuell, aber auch was jetzt Trends betrifft innerhalb von unterschiedlichsten Kulturen.
Okay, aber du meinst jetzt nicht mal kurz der Song oder der eine Tanz oder der eine Filter?
Ich glaube, da sind wir ja alle so gut aufgestellt mit unseren unterschiedlichen Agenturen und leben in diesem urbanen Berlin, wo wir, glaube ich, ganz, ganz viel auch mitbekommen, links und rechts. Ich glaube, da sind wir, glaube ich, alle gut aufgestellt.
Okay, cool. Das heißt, ihr seht euch quasi selber als so eine Art Trend-Monitor und habt dann Überblick drauf, die Sachen, die aufkommen. Oder habt ihr eine andere Art und Weise, bei den Trends up-to-date zu bleiben?
Ja, das glaube ich schon. Ja. Also ich glaube, das muss man auch. Ja. Also ich frage mich wirklich manchmal, also ich glaube, dafür werden wir auch bezahlt, zu einem Stück weit von Kunden, dass der Kunde das nicht selbst leisten muss, dass der nicht die ganze Zeit vor TikTok hängen muss und dass der auch nicht die ganze Zeit irgendwie auf jedes kleine Konzert geht. Und ich liebe das aber auch an unserem Job. Ich liebe das, dass man einfach so lange in diesem Job ist und immer wieder Kleinigkeiten auch sieht. So, ne, wenn ich irgendwie in der U-Bahn sitze und mir angucke, so, was haben die Leute für Kleidung an? Wenn ich irgendwie auf Konzerte gehe und sehe, ah, okay, was sind da irgendwie für Einflüsse? Wenn ich reise und mir das angucke, okay, was machen die Leute hier in Korea oder was ist am Start jetzt irgendwo in einem kleinen Dorf in den USA? Wo geht die Reise hin für uns? Ich glaube, das ist das Tolle an diesem Job, dass man immer die Augen offen hält. Und ja, also für, at least für mich ist es so, dass ich aus ganz vielen Sachen einfach meine Inspiration ziehe. Ja, aus Theater, aus Kunst, aus ganz vielen Dingen. Und aus Gesprächen mit dir, mit anderen Leuten. Und ich glaube, das ist auch das, was Kunden von uns erwarten.
Ja, voll. Ich hatte früher mal einen Professor, der hat gesagt, man muss sich selber als Medium der Gegenwart betrachten.
Das ey, liebe ich.
Ja, es ist ein bisschen hochgestochen, aber es hat sich so eingebrannt bei mir im Kopf, weil es genau das, was du sagst, das alles, was wir erleben, muss einfach ein guter Beobachter oder eine gute Beobachterin sein.
Ja.
Ne, die Sachen zu verstehen, zu gucken, ah, okay, da verändert sich was, da ist eine Anomalie, da ist irgendwas Neues, was aufkommt, das ist interessant, wie passt das zusammen, womit kann ich das kombinieren? Super aufregend, also liebe ich auch.
Und auch zuhören vor allen Dingen. Also ich glaube, dass natürlich viele Kunden auch recht haben, wenn sie uns vorwerfen, ja, ihr sitzt hier in einer sehr urbanen Bubble und hört die Musik und kleidet euch so, ne? Wir sitzen hier gerade head to toe in schwarz,
farbenfrohes
Berlin-Outfit. Und ich glaube, das ist natürlich auch wahr. Also da hat der Kunde natürlich recht und da auch zu gucken, was bewegt denn wirklich Leute, die nicht hier sitzen irgendwie in Berlin-Mitte, sondern tatsächlich auch zu schauen, was sind denn auch die kritischen Punkte? Warum ist es so wichtig für mich, dieses Produkt zu haben? Was repräsentiert das auch? Also ich weiß noch früher, als ich zur Schule gegangen bin und ich bin auch echt nicht privilegiert aufgewachsen, also sehr im Block. Und wenn ich dann irgendwie diesen Rucksack haben konnte oder dieses bestimmte Handy, das hat mir wahnsinnig viel bedeutet. So. Und das auch, dieses Gefühl auch nachvollziehen zu können als jemand, der Marketing macht und zu verstehen auch, was die größere Bedeutung hinter bestimmten Produkten ist und hinter einer bestimmten Marke vor allen Dingen auch. Ich glaube, das ist super wichtig.
Ja, hundertprozentig. Ja, aber das stimmt, da kann ich mich auch dran erinnern, dieses, okay, ich gehöre nur zur Gruppe, wenn ich diese eine Marke habe, das eine Produkt habe, dieses eine Item habe, an diesem einen Ort bin, da Zugang zu habe.
Genau, oder vielleicht, wenn man auch nicht dazu gehören will, vielleicht ja, die Kontrabewegung, ja, zu sagen so, oh nee, das möchte ich nicht kaufen, weil dann bin ich genauso wie die, sondern ich mache extra was anderes. Ja? Also ich glaube, das auch immer zu verstehen und da reinzuhören und sich einfach auch nicht nur mit Leuten in dem eigenen Alter zu unterhalten, da einfach groß zu denken und offen zu sein, das finde ich, find ich interessant.
Ja, hundertprozentig. Eine der großen Schönheiten an diesem Job.
Ja, wirklich, wirklich.
Und sag nochmal, ich habe nochmal eine Frage zur Plattform, weil du meintest eben, dass im Oktober dieser geile Case kommt auf Instagram.
Mhm.
Warum nicht auch auf TikTok?
Ja, ist eine gute Frage, ne? Also, wir würden uns das natürlich wünschen und wir werden sicherlich auch ein paar Sachen auf TikTok mit ausspielen. However, ist es immer noch was, finde ich, was ein bestimmtes Storytelling fördert, was doch wahnsinnig schnell ist. Also wenn ich von meinem eigenen Userverhalten jetzt mal ausgehe und auch von dem, was ich so unter Freunden oder Bekannten irgendwie sehe, wenn du wirklich langfristig, also wenn du was zu erzählen hast in einer langen Form, dann würde ich sagen, bin ich eher auf YouTube unterwegs und gegebenenfalls noch, wenn ich jetzt in der politischen Bubble bin, Reels. Ja, es gibt viel, ich habe auch einen tollen Bekannten, der super viel Content für eine Partei, auch für die SPD, auch auf TikTok macht und das macht er auch mega gut, Aber es ist sperriger. Also es ist sehr, sehr schwierig, dort Leute mit wirklich tiefen Inhalten zu erreichen. Mhm. Wenn du das langfristig organisch machst, ist es super. Also da geht super viel. Aber wenn du das als Kampagne machst, dann ist es manchmal ein bisschen schwierig.
Ja, total. Aber kann man das so pauschalisieren, dass du sagen würdest, okay, generell den Content, den ihr habt, wenn es würdige Video ist, haut den auf TikTok, Instagram, Reels, YouTube Shorts raus? Oder würdest
also
du sagen,
nee? Ja, ich bin da schon, ich muss, also das ist, ne, das ist vielleicht mein Blick, weil ich bei der Plattform gearbeitet habe. Ich versuche schon, auch vom Schnitt her einfach, sehr auf die Plattform zu catern. Wirklich zu gucken, okay, warum sind denn Leute auf YouTube? Worauf haben die denn jetzt hier Bock? Was gucken die sich eigentlich an? Was ist mein Setting, wenn ich irgendwie YouTube gucke? Was ist mein Setting, wenn ich irgendwie auf Instagram unterwegs bin? Weil ich schon das Gefühl habe und deswegen, also ich habe das ja lange gepredigt, dass TikTok kein Social Media ist, sondern Entertainment Media.
Boah, das habt ihr uns alle so krass
eingetrichtert. Ja. Und deswegen ist es halt auch einfach so, dass natürlich man bei Insta, glaube ich, eher ist, um sich vielleicht auch mit anderen Leuten zu verbinden und auch nochmal zu gucken, okay, was machen meine Freunde? Und bei TikTok bist du da, um dich entertainen zu lassen. Und das stimmt auch. Und das können unterschiedliche Themen sein, es können auch ernste Themen sein, aber es ist dann Infotainment und es muss dann was passieren und das habe ich zum Beispiel auf anderen Plattformen vielleicht nicht so, das hat Pros und Cons und deswegen wäre ich stark dafür, vom Schnitt und von der Produktion her viele Sachen auch eher, und das müssen keine großen aufwendigen Sachen sein, aber dann tatsächlich auf die Plattform zuzuschneiden.
Ja.
Deswegen meine Antwort eher nein.
Danke für die Zusammenfassung. Ja. Okay, super aufregend. Hast du generell das Gefühl, dass es so ein Comeback von Instagram gibt? Oder also es ist so ein bisschen so meine Wahrnehmung. Jetzt, wo du nicht mehr bei TikTok bist, können wir offen drüber reden.
Ja, ja.
Aber es war ja, ich glaube, die Zeit, wo du da warst, war ja so, okay, die Marke ist nicht auf TikTok, ihr verliert den Anschluss. Ja. Und es ist immer noch so, dass TikTok aus meinem Blickwinkel die Trends setzt und so.
Ja, ja.
Aber ich merke das auch mal an meinem persönlichen Verhalten. Irgendwie bin ich dann doch mittlerweile oft das mehr auf Instagram, vielleicht als so eine Art Gegenbewegung. Und vor allem, was du gerade sagst, ich gucke mir auf Instagram mal Stories an. Das ist jetzt wirklich N=1. Ich gucke mir Stories von meinen Freunden oder Freundinnen an,
genau.
Weil ich meinen Bock habe, dass mich nicht irgendein durchgepeitschter 9:16-würdiger Video-Feed komplett wegballert.
Ja.
Weißt du?
Aber es ist vielleicht auch, weil wir alt sind.
Kann auch sein, vielleicht ist es alt, aber ich will mal wissen, wie ist dein Gefühl? Hast du auch das oder siehst du das anders?
Klar, aber das ist in der Natur der Sache, weil natürlich TikTok super relevant, also da ist es ja auch gewachsen, ne, während Corona, weil jeder Zeit hatte, auch Sound on seine ganzen Videos zu gucken. Du warst ja zu Hause. Du warst nicht in der U-Bahn, wo du Sound on das nicht hören konntest, sondern hast schön zu Hause gesessen und dann konntest du dir das Entertainment dann ballern. Und jeder hatte auch Zeit, Content zu erstellen. Ne?
Ja.
Also, und hat sich gedacht, wow, was mache ich denn jetzt? Geil. Jetzt mache ich mal irgendwie hier so ein super cooles TikTok über wie ich hier meinen Balkon neu dekoriere. Ja? Das war ja, also ich habe ja wirklich wochenlang versucht, Hornbach, meine Idee von Pimp Your Balcony zu verkaufen. Also sollten die mich hören. Warum habt ihr das nicht gemacht? Ich hatte so eine gute Idee.
Und ich finde sie ziemlich geil, muss ich sagen. Leute, we gotta talk.
Ja, was soll das? und ich glaube halt, bei Instagram ist es einfacher. Du kannst einfach, egal wo du bist, du kannst auch Sound off, verstehst du die Story, die Sachen. Und da hat natürlich dein Instagram, weil es einfach nicht Sound on ist, ein Vor- und ein Nachteil. Also es ist immer, wie man es sieht, ne? Weil Sound auch extrem emotionalisiert. Deswegen glaube ich auch, dass es mit die Zukunft ist und viele Trends darauf auch basieren werden. Und man da viel mehr kreativ und konzeptionell machen sollte. Aber es hat halt auch den Nachteil, dass es, wenn du Sound brauchst, um den Trend zu verstehen, dann wird es auch manchmal schwierig, im Alltag das nebenbei zu gucken.
Ja, total. Da fällt mir gerade eine spannende Frage ein, weil Sound ist ein Riesenthema, wie du gerade sagst. Meinst du, es macht Sinn? Also ich kenne wenige Marken, die so Audio- oder Sound-Engineers haben. Und ich kenne auch wenige Agenturen, aber wir reden alle über Sound.
Yeah.
Und alle nutzen dann im Endeffekt die TikTok-Commercial Library, wo alles Fahrschulmusik ist. Ne? Also macht das nicht Sinn für Agenturen und Marken darüber nachzudenken, Soundteams aufzubauen? Oder ist das Quatsch?
Ich weiß nicht, ob man so also das ist ja auch immer so eine Hiring-Frage, ne? Mhm. Kriegst du diese richtig krassen Soundleute wirklich engagiert?
Hey, Hans Zimmer, easy.
Ja, so, klar.
Klar, easy. Was ist das Problem?
Wow. Aber ich arbeite super viel mit Sound Productions und auch einfach, also Leute, um jetzt mal zwei zu nennen, so zum, also oder mehrere, also ich meine, wir kennen ja die Falcon, Palo, mega geil, ja, es ist dieser Ambassador jetzt neu hier in Berlin am Start, viele Leute, die auch echt richtig gut sind, wie cool. Zum Beispiel Rachel aus Amsterdam hier, und die haben eine ganz andere Herangehensweise auch an Sound. Die sind nicht so, ach geil, jetzt machen wir mal einen Jingle oder eine Kuh, ein bisschen so Musik im Hintergrund. Ich glaube, wir haben hier wirklich in ganz Berlin, also das waren jetzt nur drei, ne? Aber wir haben wirklich wahnsinnig viele gute Music Producer, Leute, die auch mit Artists zusammenarbeiten und dann branded Sounds entwickeln. Und das wird viel zu wenig genutzt.
Ja,
also
total,
da ist ein Riesenfeld, was man bespielen kann. Auch wenn man sich mal wirklich die Zeit nimmt und sich die Cases von Spotify anguckt, wie tatsächlich dort auch interessante, ich habe so ein Case gesehen, wo IKEA geguckt hat, hey, wie können wir Eltern erreichen? Was sind die Playlists, wo Schlafmusik für Kinder ausgespielt wird? Und wenn du keinen Premium-Account hast, dann wird da natürlich Werbung dazwischen drin ausgespielt, was ein bisschen kontraproduktiv ist, wenn man ein kleines Kind hat, was gerne schlafen soll. Und dann haben die halt so ihr Advertising dann so in einem ganz süßen ASMR gewispert.
Cool,
ja,
cool.
Und dann halt irgendwie Kissen und Bettdecken und was weiß ich verkauft. Und das ist natürlich, wie smart ist das bitte? So, die Eltern werden dich lieben. Das ist so eine schlaue Idee wieder. Ja,
ja, ja, das ist so cool. Hey, das erinnert mich ganz kurz, wir haben mal eine Zeit lang für Backmarket, kennst du die Refurbisher?
Ja.
Genau, gearbeitet und die hatten auf Spotify, das kam nicht von uns, aber es kam von Global, was in Frankreich, in Paris sitzt. Und die haben so was Ähnliches gemacht, also die haben sich halt die unterschiedlichen Genre-Playlisten angeschaut und haben dann immer den gleichen Introsatz gehabt, so hey, keiner hat Bock auf Werbung, deswegen singen wir sie. Dann haben die aber mit Artists zusammengearbeitet und haben quasi die Werbung, also wirklich eins zu eins die Werbebotschaften.
Einfach gesungen.
Genau, einfach gesungen,
geil.
Aber in dem Style, weißt du, in Hip-Hop, im Metal.
Ja.
Und das war einfach mega lustig, es war mega gut. Und ich so, hey, ja, well played, ne?
Total. Und ich glaube, da muss, also das fände ich total interessant, wenn wir da einfach mehr Cases haben, die auch aus Deutschland kommen würden und Kunden da auch mutiger werden würden, mit den Agenturen zusammen so interessante Konzepte auch zu entwickeln, weil oft ist es dann natürlich so, dass man First Mover sein möchte, aber erst, wenn es jemand anderes gemacht hat und es war dann erfolgreich. Erstmal gucken, ob das erfolgreich ist. Ach ja, und dann mache ich es auch. Aber dann ist man halt leider kein First Mover.
Ja.
Das ist dann schade.
Ja, wie schaffst du das denn, Marken zu überzeugen, diesen Mut zu haben? Weil das ist ja Mut, ne?
Ja.
Ist immer so, ja, wir wollen die Benchmark, wir wollen das Best Practice, so klar, aber
man sagt mir nach, dass ich einen sehr überzeugenden Charakter habe.
Hast du, ja?
Ja, also ich glaube schon, dass ich gut bin, Leuten also ich habe ja wirklich auch sehr viel Leidenschaft für diese Themen und Kunden das auch zu vermitteln, dass ich dafür brenne und dass ich auch wirklich möchte, dass wir da irgendwie zusammen was Tolles machen und jetzt nicht, hey, ja, cool, dann lass uns da ja nochmal irgendwie was Kleines, Nettes machen, sondern ja, vielleicht ist es eine kleine Idee, vielleicht haben wir auch nicht so viel Budget, aber dann lass uns doch irgendwie dann lass uns eine PR-Idee darum irgendwie stricken und dann lass es versuchen, größer zu machen. Wir haben alle keine Glaskugel. Wir können alle nicht sagen, ob Dinge viral gehen oder ob das dann wirklich so wird. Aber wir können es auch einfach versuchen. Ja. Und das finde ich wichtig. Und ich wertschätze da auch die Kunden, wenn die sagen, ja, wir wissen, we are taking a risk, aber wir machen es trotzdem. Wir haben da Bock drauf.
Davon braucht es auf jeden Fall mehr.
Ja.
Das ist ein sehr gutes Mindset.
Ja.
Cool. Ich würde so langsam mal in unsere Outro-Fragen überleiten, die immer die gleichen sind. Wo wir einmal fragen, wir haben viel über Social gesprochen heute, was sehr, sehr gut ist. Also viele Cases schon rausgehauen. Aber was ist denn so das Geilste, der geilste Scheiß, den du kürzlich gesehen hast?
Oh Gott, der geilste Scheiß, den ich kürzlich gesehen habe. Muss ich uns selber loben. Also ich fand den Rügenwalder Case, finde ich strong.
Ja.
Und auch tatsächlich bei uns aus dem Haus von Servicebahn den Penny Case mit den mit den Preisen,
fand ich auch echt
die
geil.
Auf dem Produkt, also im Product Design integriert sind, so dass man den Preis nicht ändern kann.
Ja.
Und das war natürlich, also das ging zu Recht durch die Decke, aber auch, oh Gott, jetzt fallen mir so viele ein bei uns aus dem Haus, das ist richtig cool, kann ich die Kollegen ein bisschen hypen.
Ja, yeah, let's go.
Genau, also die Kampagne mit Bill Kaulitz, wo wir schwule Wolle Kampagne.
Oh Gott, erzähl mal kurz, ich hab irgendwas von McDonald's mitbekommen, aber das nicht.
Nee, das ist richtig, richtig cool. Und zwar haben die Kollegen Schafe gerettet, weil das wusste ich nämlich auch nicht. Es gibt halt, Tiere sind ja auch queer und wenn du dann natürlich irgendwie ein schwules Schaf bist, dann erfüllst du vielleicht nicht den Zweck, was jetzt irgendwie deine Farm gerne von dir hätte. Und dann wirst du gegebenenfalls dann leider, überlebst du das nicht. Ja, und deswegen haben die sich gesagt, nee, das ist natürlich gar nicht schön. Und jetzt haben sie so eine kleine Farm gefunden, wo sie dann die schwulen Schafe alle zusammengebracht haben und aus der Wolle dort halt Kleidung produziert wird und das Testimonial, und das ist natürlich, also das war wirklich richtig, richtig sweet, ist Bill Kaulitz, und es ist wirklich so süß, und jetzt haben wir da halt so eine Schafherde, die uns halt gehört, und das ist halt schon irgendwie geil.
Wie geil ist das, aber das ist ein internes Projekt von euch, ist jetzt keine Marke, die dahinter steht, oder?
Nee, das ist jetzt eine Marke, die gegründet worden
wirklich?
Ist. Ja, ja, schicke ich dir zu.
Das ist nicht dein Ernst, das kam aber bei euch aus der Agentur
heraus. Ja, genau.
Und diese Marke kümmert sich jetzt dafür, dass auch schwule Schafe noch
gerettet werden,
Das ist ja geil.
Das ist mega, ne?
Was? Und wie habt ihr einfach so Kontakt zu Bill Kaulitz, dass er Bock hat, das zu supporten, oder?
Ja, ja. Okay. Aber Bill Kaulitz ist ja auch echt eine coole Person. Ja, so, ne? Ja, der war so, haha, geil.
Lol, direkt am Start.
Ja, oh ja, so bin ich am Start.
Witzig. Aber ich liebe sowas.
Ja.
Toll, schön. Okay, letzte Frage ist immer, wer nach dir auf diesem wunderschönen grünen Stuhl sitzen sollte. Kannst gerne auch eins von den schwulen Schafen vorschlagen. Die laden wir auch ein für ein tiefes Interview.
Ja, also ganz interessant fände ich tatsächlich, ich weiß gar nicht, macht ihr es nur auf Deutsch oder habt ihr auch
Englisch? Wir haben es jetzt immer auf Deutsch gemacht, aber wir können es auch mal auf Englisch machen. Ja. Wäre mal Versuch wert, wenn wir über das Thema Mut reden, warum
genau,
denn nicht?
Genau, warum nicht? Ja. Tatsächlich zum Thema Sounddesign, Rachel von Ambassadors, finde ich, ist okay. Ist einfach eine wahnsinnig coole Frau, die so viel Leidenschaft mitbringt für Musik und für Music Production und Sound Production. Und einfach mutig, cool, forward thinking, richtig toll. Und natürlich, also deswegen glaube ich, wäre die richtig, richtig cool, um sich über Sound zu unterhalten.
Oh, das ist ein schöner Tipp. Hatten wir auch noch nicht in dieser Branche, was das passt.
Mhm.
Fantastisch. Ja, du, dann würde ich sagen, sind wir durch.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit, für den Austausch. Das hat mich sehr gefreut.
Mich auch. Danke.
Bis dann. Ciao, ciao,
ciao.
So, eine weitere Folge im Kasten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Schickt uns gerne Feedback, Ideen, Inspiration und empfehlt den Podcast weiter. Je mehr HörerInnen wir haben, desto mehr spannende Leute können wir einladen und desto bessere Insights gibt es für euch. Vielen lieben Dank und habt noch einen ganz tollen Tag. Tschüss.
Social Vita, hey, hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh, so schnell. Social Vita, immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei. Der, die, das, oh, so schnell. Social Vita, immer aktuell.